RS3 Fokus.
Der Montagabend auf der RS3 mit der Franziska von Grünig am Mikrofon. Und mit einer Warnung gerade am Anfang. Die Stunde die wird wahrscheinlich nicht ganz jugendfrei. Der Lars Rutschmann ist mein Gast. Er ist 32 und hat schon mit 450 Frauen Sex gehabt. Dass man ihm da dabei zuschauen kann, das gehört zu seinem Job. Er produziert nämlich Pornofilme unter dem Künstlernamen Michael Ryan und spielt in diesen Filmen auch gerade selber die Hauptrolle. Lars Rutschmann, vor 7 Jahren haben Sie den ersten Film gedreht. Wie haben Sie Ihre Mutter verklickert, was sie beruflich machen?
Das hat sich ehrlich gesagt so ein bisschen nah und nah gegeben. Das heisst, ich bin nicht unbedingt heimgegangen und habe gesagt, ich mache das jetzt. Sondern es ist halt dann über gewisse Zeit durch das langsam gekommen. Ich bin dann in die Medien gekommen, auch ein bisschen Zeitungsartikel und so. Und dann haben es dann meine Nachbarn haben es dann gemerkt und meine Mutter darauf angesprochen. Jesus. Und sie hat es dann so herausgefunden.
Das stelle ich mir hart vor für eine Mutter, wenn sie es über die Nachbarn muss erfahren, was ihr Sohn da macht.
Ja, ich glaube, sie war auch nicht so glücklich darüber gewesen. Ich glaube, sie ist auch heute noch nicht so glücklich darüber. Aber es war jetzt halt mal der Werdegang von ihrem Sohn.
Wie begründet sie es ihr?
Begründen im Sinn von halt Faszination von der Pornografie. Das heisst, es ist nicht hauptsächlich der sexuelle Aspekt, sondern halt auch die Rolle von der Pornografie in der Gesellschaft, wo mich halt fasziniert, weswegen ich mich auch entschlossen habe, um so etwas selber zu probieren.
Das ist ja noch schwierig dann für Ihre Mutter, um das auch den Nachbarn gegenüber so zu vertreten. Also kommen Sie das mit über? Gibt es da Getuschel an der Mikrokasse?
Also direkt mitbekommen habe ich es nie. Ich gehe mal davon aus, wobei ich denke, mit der Zeit ist halt dann einfach auch, dann wissen es alle. Ich habe jetzt auch nie ein Geheimnis darum gemacht und ich glaube, so gesehen ist das eigentlich auch heute nicht mehr wirklich ein Thema.
Ich kann mir vorstellen, Ihre Eltern haben einen anderen Lebensplan für Ihren Sohn parat gehabt, oder sich das ein bisschen anders vorgestellt. Wo wäre es nach Ihrer Meinung durchgegangen?
Weiss ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke, meine Eltern sind relativ offen. Von dem her gesehen glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass sie einen gezielten Werdegang gehabt hätten. Meine Mutter sagt mir zwar gelegentlich wieder, sie würde mich so als Landschaftsgärtner lieber sehen. Ob das wirklich ihre Traumvorstellung für mich war, weiss ich aber nicht genau.
Und wieso hat Ihre Mutter das Gefühl, sie hätte das perfekte Zeug zum Landschaftsgärtner?
Ja, weil ich gestalterisch scheinbar ziemlich begabt bin.
Ich werde nachher noch mit Ihnen darüber reden, wie Sie vom eidgenössisch diplomierten Speditionskaufmann genau zum Pornodarsteller geworden sind. Aber zuerst gleich noch schnell bei Ihrer Familie bleiben. Was für eine Rolle hat denn Sexualität bei Ihnen im Elternhaus gespielt?
Ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie sonst eigentlich auch. Also meine Eltern werden schon schöne Zeit miteinander haben. Oder haben sie vielleicht auch heute noch. Aber wir haben, also ich bin da nie, also wir haben nicht in dem Sinne so eine freie Sexualität gelebt, wie man vielleicht meint, dass es der Fall ist oder so. Ich bin eigentlich ganz normal erzogen worden.
Also was heisst das? Ist mir Blut durch die Wohnung gelaufen bis Rutschmanns zuhause?
Nein, eben nicht.
Wie sind Sie aufgeklärt worden?
Gute Frage, wie bin ich aufgeklärt worden? Ja, ich suche durch den Schulhof, durch meine Kollegen auf dem Schulhof. Also in dem Sinne so gezielt, dass ich jetzt mal bei den Eltern angeguckt wäre, einen Abend lang, und sie hätten mir das erzählt, das haben sie nicht gemacht. Das hat sich halt dann so nah und nah, sind dann so Situationen entstanden, wo man dann so vielleicht das ein oder andere Wort gewechselt hat.
Was haben Sie von Ihren Eltern über Sexualität gelernt?
Dass es eigentlich etwas Schönes und Zwischenmenschliches ist, was primär so in einer Beziehung halt stattfindet. Hm. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen, oldschool würde ich jetzt dem Ihnen sagen.
Eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie jetzt leben.
Ja, aber es ist eigentlich dennoch wär's eine gesunde Einstellung.
Wann haben Sie denn Ihr erstes Mal gehabt?
Mein erstes Mal? Ich glaube, da bin ich 15 gewesen.
Ich glaube, das weiss man doch.
Nein, ich weiss es wirklich. Ich glaube, 15 ist es, bin ich gewesen, ja.
Und der erste Porno mit 16 geschaut?
Ja, das kommt wahrscheinlich ungefähr an. 16, 17 ist um das herum, ja.
Dann haben Sie vielen Jugendlichen von heute etwas voraus, nämlich zuerst die eigene sexuelle Erfahrung gesammelt und dann Pornografie konsumiert.
Das ist so, ja.
Sie sind eben ursprünglich eidgenössisch diplomierter Speditionskaufmann. Wie wird aus so einem ein Pornoproduzent?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Speditionskaufmann, habe dann auf diesem Beruf auch weiter gearbeitet, habe dann irgendwann aufgehört zu arbeiten auf diesem Beruf. Und habe aber schon zu selber Zeit eigentlich einfach eben die Faszination von der Pornografie, die habe ich schon gehabt, das hat mich schon immer interessiert. Und wo ich halt dann so Mitte 20 war, habe ich einfach mal wirklich eigentlich, ohne dass ich wirklich nachhaltig geplant habe, einfach gedacht, mich nimmt es mal Wunder, ob ich selber mit einer Videokamera bewaffnet mich eigentlich dabei kann filmen und auch damit Geld verdienen. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert. Das war natürlich sehr ein holpriger Start gewesen.
Woher haben Sie die Frau gehabt, die eingewilligt hat für das Experiment?
Das sind vier Frauen gewesen. Das sind Holländerinnen gewesen. Und ich habe das über eine Agentur gebucht in Holland. Ich habe mit dem Agenturleiter geredet, was ich ausprobieren wollte. Und er hat gesagt, eigentlich mache ich das nicht, so mit Leuten, die keine Referenz oder so haben. Aber ich sehe irgendwie sympathisch und merke, dass ich mehr dahinter sehe. Darum töger jetzt, also sehr gut gewillt mir. Und hat dann direkt meine ersten vier Videos gedreht, habe eine Webseite gebaut mit diesen vier Videos drauf. Und das ist aber da etwa zwei, drei Monate lang gegangen, bis ich dann erst wirklich mal ein Video gekauft habe.
Mhm. Am Moment noch schnell, Sie wollten ja wissen, wie Sie selber aussehen auf dem Video, wie das funktioniert. Wie hat es ausgesehen? Was haben Sie gesehen auf dem Video, das Sie gedreht haben mit sich selber?
Was ich da gesehen habe.
Wie war das, das zu sehen?
Ich habe das eigentlich von Anfang an nie so bewusst angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann das auch heute irgendwie nicht sagen. Ich schaue das nicht an und studiere, wie ich auf dem Video aussehe. Für mich ist im Kopf mehr der Gedanke dahinter, dass ich einfach weiss, okay, jetzt habe ich neues Bildmaterial, das kann ich wieder zusammenschneiden, das gibt ein neues Video. Aber ich tue mir nicht so bewusst meine Frage, also die Frage stellen, dass ich vor dem PC dann hocke, um das Video zu schneiden und denke dann so, oh, da sehe ich gut aus, oh, da sehe ich weniger gut aus.
Aber Moment, so. Also man kennt ja das, wenn man in den Spiegel schaut. Man schaut in den Spiegel und man nimmt sich wahr. Und, und in der Kamera gefilmt nimmt man sich auch nochmal in ganz anderen Posen wahr. Und die anderen Situationen, können Sie mir nicht erzählen, dass Sie da nicht darauf schauen, was habe ich für ein Gesicht, wenn ich einen Orgasmus habe?
Ich schaue nicht primär darauf, nein. Es ist für mich nicht wirklich relevant, weil für mich geht es nicht, es geht nicht um meine Person, also es geht ja um die jeweilige Frau, die im Video drin vorkommt. Ich bin nur einfach der, ich sage jetzt mal, der zentrale Punkt, wo, halt, wo sich das drumherum und abspielen. Aber ich bin nicht die maßgebende Person, ich bin nicht der Mittelpunkt in dem Sinn.
Für das rücken Sie sich aber ziemlich im Mittelpunkt. Also der Slogan von Ihrer Firma heisst, hier fickt der Chef noch persönlich.
Ja.
Also Sie stellen sich ins Zentrum und sagen jetzt gleichzeitig, es geht eigentlich gar nicht um Sie.
Nein, der springende Punkt ist, wenn ich ja, es ist ja ein kommerziell ausgerichtetes Projekt. Und das Einzige, was ja konstant bleibt, bin ich. Das heisst, so gesehen bin ich natürlich automatisch schon irgendwo durch den Mittelpunkt. Aber vom Visuellen her gesehen bin ich sicherlich nicht der, der jetzt im Mittelpunkt steht.
Also Sie nehmen sich selber nicht unbedingt wahr. Jetzt ist es natürlich so, wenn man das schaut, Sie liefern sich ja einem da auch aus oder Sie offenbaren sich. Also wenn man Ihre Filme anschaut, dann sieht man, das ist jetzt nicht so ein klassischer Adonis, der da vor der Kamera steht. Sie sind eher ein schlaksiger Mann, eher bleich, eher Hühnerbrust, eher ein bisschen ein Bauchansatz. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem eigenen Körper?
Es ist für mich irgendwie nicht so das Relevante, glaube ich. Also ich fühle mich wohl so, wie ich bin, das ist okay.
Fühlen Sie sich auch attraktiv? Also wohlfühlen und attraktiv ist ja nochmal etwas anderes.
Ja.
Was gefällt Ihnen an sich?
ich glaube, mein Charme.
kommt durch in Ihren Film?
Also im direkten Vergleich zu anderen Pornos finde ich, kommt in der Tat gelegentlich recht gut durch, ja.
Also ich habe mir auch das Material angeschaut. Ich habe Nachmittag lang Ihre Pornos geschaut und habe dort eher das Gefühl, man hat so ein bisschen den Eindruck, der Michael Ryan, der dort Sex hat, also Ihre Kunstfigur vor der Kamera, der steht auf ziemlich seelenlosen, schnellen Rammelsex. Ist jetzt mir, ich habe jetzt den Charme nicht so rausgespürt, wo Sie sagen, der zeichnet Sie aus. Ist denn das der Sex, den Sie auch privat gut finden? Also wo der Lars Rutschmann sagt, das ist Sex, den ich will.
Nein, das ist ein Unterschied zwischen dem beruflichen Sex und dem privaten Sex zu Hause.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist der, dass ich mir natürlich privat viel mehr Zeit lasse. Und es geht also nicht primär nur jetzt um den Akt als sich. Im Porno, wenn ich einen Porno aufdrehe mit einer Darstellerin, dann, ja, der Porno ist schon erfunden worden. Ich erfinde den nicht nochmal neu. Es gibt einfach so das feste Muster, das halt kommerziell gesehen funktioniert. Das tue ich auch bedienen. Aber das hat mit dem privaten Sex überhaupt nichts zu tun.
Das muss ja grauenhaft sein, wenn Sie da die ganze Zeit so Sex mitmachen vor der Kamera, was Sie nicht lässig finden.
Ich habe nicht gesagt, ich finde ihn nicht lässig, aber er ist anders.
Also wie ist er denn? Wie ist es? Vielleicht müssen wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. An was denken Sie beim Sex vor der Kamera?
Beim Sex vor der Kamera denke ich in dem Moment eigentlich sehr zielgerichtet daran, was für Material, dass ich gerade am Filmen bin. Das heisst, während dem ganzen Ablauf weiss ich zum Beispiel im Kopf, ich muss irgendwelche Sequenzen filmen, wo ich nachher so kann schneiden kann, dass man keinen Geschlechtsteiler sieht, weil ich das kann verwenden als Vorschau auf der Website im freien Bereich. Das sind halt einfach Sachen, die relativ wichtig sind in dem Moment, weil ich einfach weiss, Es geht am Schluss geht nicht um mein persönliches Vergnügen, sondern am Schluss geht es darum, dass ich eigentlich Rohmaterial visuelles einfange, wo ich nachher eigentlich einen Mehrwert daraus generiere, indem ich das nachher schneide und zum Verkauf anbiete. Mm, also das heißt, es ist recht eine technische Verlegung eigentlich, ehrlich gesagt.
Also ziemlich unerotisch.
Ist so, ja. Also ich meine, die Fälle, die ich jetzt wirklich müsste sagen, das sind wirklich sexuelle Höhenflüge, das ist vielleicht 20, 30 Mal von diesen 300 Mal.
Mm. Also vor der Kamera sind Sie konzentriert darauf, wie das am Schluss alles rauskommt. Wäre es dann nicht möglich, Pornos zu machen, wo es auch eher so abläuft, wie es Ihnen privat gefällt?
Nein, das würde ich gar nicht wollen.
Wieso nicht?
Weil ich eine klare Trennung auch will, für mich selber zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben.
Und wieso zieht dann der Rammelsex und das andere nicht?
Das weiss ich nicht, aber wie schon gesagt, ich tue Pornografie nicht neu erfinden, ich darf den mehr bedienen, den es halt schon gibt.
Aber Sie reproduzieren ja etwas.
Ja, das, wo die Nachfrage danach besteht.
Es wäre doch auch schön, gewissen Erfindergeist zu haben, als der Geschichte einzugehen, die zum ersten Mal Pornos macht, die ein bisschen seelenvoller sind.
Ja, ich merke schon, Sie sind eine Frau, Sie haben ein bisschen anderes Bedürfnis wahrscheinlich. Ich habe das Gespräch auch schon öfters gehabt, aber es ist halt einfach wirklich so, wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe eine super Idee, wir können Pornografie so machen, wie es noch nie gegeben hat, dann ist es gelogen, weil es ist schon jedes Thema 100-mal durchgekäut worden und wenn es nicht gibt, hat es einen Grund, warum es das nicht gibt, sprich, es hat keine Nachfrage und es gibt einfach wirklich halt ein Raster, wo halt einfach wirklich die breite Masse ausmacht und ich habe nicht vor, irgendwie mich da noch grossartig einzubringen, um einen neuen Raster zu finden oder so, sondern ich bediene mich an dem, was es gibt, wo ich weiss, wo die meisten Männer sich daran vergnügen oder ergötzen. Und das bediene ich halt einfach.
Sie haben jetzt ein paar Mal betont, wie fest dass Sie trennen zwischen eigentlich der Figur Michael Ryan, die die Pornos macht, und Ihnen als Privatperson Lars Rutschmann. Da werden ja zum Teil dann auch Grenzen verwischt. Also der Bauarbeiter bei Ihnen vor dem Haus, der weiss unter Umständen, was Sie für Geräusche machen beim Orgasmus. Und wenn Sie als Lars Rutschmann zu den Türen rauskommen, dann erkennt er Sie wieder. Oder jetzt in unserer Situation, ich als Journalistin weiss, wie Ihr Penis aussieht.
Ja.
Als Lars Rutschmann, wollen Sie das?
Ja, das, also mit dem habe ich kein Problem. Es geht eigentlich mehr um die, ich sage mal, um die emotionale Welt vielleicht.
Das heisst?
Ja, eben, wenn ich Porno drehe, dann zeige ich auch weniger Emotionen. Im Privatleben bin ich natürlich völlig anders. Ich meine, im Privatleben, wenn ich mit der Freundin unterwegs bin, dann küsse ich sie, dann hebe ich ihre Hand oder so. Und im Porno hebe ich ja nicht Händchen heben, Händchen streicheln, sondern das ist ja relativ zielgerichtet, geht es an ein anderes Ort.
Für viele ist ja genau das, was sie zeigen, nämlich Nacktheit oder Sexualität, ist etwas Intimes. Das offenbaren sie eben ein Stück weit als Michael Ryan vor der Kamera. In was bewahren sie sich denn ihre Intimität noch? Hat sich das irgendwie verlagert?
Nein, also, ja, ist noch schwierig zu sagen. Also einfach rein vom Körperlichen her gibt es natürlich eigentlich keinen grossen Unterschied mehr, aber was ich halt so ein bisschen wirklich für mich selber aufheben ist halt eigentlich die Tatsache, dass ich Frauen eigentlich vor der Kamera zum Beispiel nicht oral befriedige, sondern dass ich das ist jetzt etwas, was ich für mich selber aufbewahre.
Mhm. Habe ich aber auch gesehen in einem von diesen Filmen, die ich geschaut habe. Ja, es hat es so eine Sofa-Situation gegeben?
Es gibt so zwei, drei Videos, wo das drin vorkommt, aber das würde ich heute nicht mehr machen.
Was ist denn dort mit ihnen passiert, dass sie es gleich gemacht haben, dass sie ihre Prinzipien über den Haufen gerührt haben?
Ich glaube, da habe ich einfach die Prinzipien noch nicht gehabt, das ist es.
Wieso ist es denn nötig, sich solche Prinzipien zu setzen?
Ich glaube, das ist irgendwo durch einen Selbstschutz. Also ich meine, man kann da nicht irgendwie allzu sehr etwas vertuschen. Im Endeffekt ist es ja trotzdem so, dass, wie Sie auch gesagt haben, ich meine, die Sexualität bleibt eigentlich das Intimste zwischen zwei Menschen. Aber wenn ich das beruflich mache, ist es dennoch so, dass es halt einfach etwas sehr, sehr Intimes bleibt. Und das sind, ja, da gibt es natürlich schon auch Fälle, wo man vielleicht drei Partnerinnen hat, wo man dann vielleicht so denkt, so, naja, also im privaten Leben würde ich jetzt mit der nicht unbedingt wollen, Sex mit ihr haben, aber ich muss ja dann in dem Sinn, weil ich halt einfach weiss, es ist viel Geld, es ist professionell, ich habe die gebucht und so, ich kann jetzt nicht sagen, ja du, nein, ich finde die nicht so lässig, kannst wieder heimgehen, das kann man natürlich nicht bringen.
Welchen Stellenwert hat denn Sex in Ihrem Privatleben, wenn man so viel beruflich mit Sex zu tun hat?
Nicht der wichtigste.
Was heisst das?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde grundsätzlich Zweisamkeit finde ich eigentlich wichtiger. Es gab mir, vor 10 Jahren ist es eigentlich bei mir so, dass ich immer gedacht, wenn ich jemanden kennengelernt habe, habe ich immer so ein bisschen darauf gewartet und immer so gedacht, wie lange geht es, bis ich das mal mit der Sex haben kann. Und heute ist es eigentlich so, heute freue ich mich, wenn ich jemanden gerne habe, dass ich gemeinsame Zeit kann, verbringen und ich genieße die Sexualität schon auch, aber es ist nicht mehr das Wichtigste. Mhm.
Stumpft es dann irgendwie ab? Also wenn man das beruflich macht, hat man so ein bisschen den Genügeli-Effekt, dass man heimgeht und findet jetzt einfach nicht nochmal reinheben?
Ja, also bei mir ist es schon ein bisschen so, dass ich muss sagen, dass zumindest so vom physischen her gesehen stumpft man schon ein bisschen ab. Also in meinem Fall jetzt. Oder eben, das sind halt einfach, Bedürfnisse, die sich dort verlagern. Ich meine, vor 10 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, einen Abend lang kuscheln mit einer Freundin heim auf der Couch zu sitzen. Hätte ich mir gedacht, hey, was soll das eigentlich? Und dann hätte ich vielleicht zu einer gesagt, du, entweder gibt es jetzt Sex und sonst kannst du heimgehen. Und heute ist eigentlich genau umgekehrt. Heute bin ich daheim, frage, ob sie einen Tee will und so, gehe Tee machen und wir schauen gemeinsam einen Film und ich finde es auch schön.
Also der Kuschler. Der Pornostar, der eigentlich ein Kuschler und Romantiker ist.
Romantiker, ja.
Romantiker?
Ja.
Was macht sie sonst noch zum Romantiker, außer den Tee und einen Liebesfilm auf dem Sofa schauen?
Mein Charme.
Schon wieder?
Ja, der ist unschlagbar.
Sie haben vorher erwähnt, mit der Freundin, wenn Sie mit der Freundin rumlaufen, haben Sie eine Freundin im Moment?
Ja, es ist gerade so am Entstehen.
Es sei ja nicht unbedingt Ihre Kernkompetenz, das mit Freundinnen und Beziehungen aufrechterhalten.
Nein, das ist nicht so meine Kernkompetenz.
Was ist denn das Problem? Liegt es am Job?
Ja.
Warum? Wie wirkt sich der aus auf eine mögliche Beziehung?
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch relativ so eine normale Frau eigentlich sind. Sie können sich ja selbst mal so überlegen, hätten Sie gerne einen Freund, der dort Pornofilm dreht, der am Wochenende, jedes zweite Wochenende vorgeht und Sie wissen genau, er hat mit einer fremde Frau Sex vor der Kamera ist auch nicht so toll, oder?
Mhm. Können Sie das nachvollziehen, dass die Frauen das so sehen?
Ja. Ja, total. Also ich würde auch nicht eine Freundin wollen haben, die jedes zweite Wochenende irgendwie auf einem Pornoset unterwegs ist.
Und den Job aufgeben für eine Frau, wäre das eine Option?
Das ist eine Option, ja.
Haben Sie das schon mal gemacht?
Ja.
Und jetzt wieder, dann ist die Beziehung verbrochen und Sie sind wieder gefunden, ich gehe wieder zu den anderen Frauen.
Nein, also, ja, es ist irgendwo durch. In meinen Augen ist es halt einfach eine Option wert. Das heisst, wenn eine Frau kommt und ich merke wirklich mal, das könnte etwas Ernsthaftes werden, ich würde es gerne probieren, dann höre ich gerne auf mit dem Beruf, weil im Normalfall, so aus meiner Erfahrung, ist es halt so, dass ich so nach 2, 3, 4 Monaten spätestens, wenn es nicht funktioniert, geht es wieder auseinander und dann mache ich halt den Beruf einfach weiter. Mhm. Das ist ja so eine Pause, die ich kann machen, ohne dass es auch überhaupt in der Öffentlichkeit jemand dann merkt, so von der produktionstechnischen Seite her gesehen, wegen den Videos oder so. Und wenn es sich ja dann wirklich lohnt, im Sinne von, dass die Beziehung würde heben, dann ist es sowieso keine Frage, dann würde ich sowieso dafür aufhören.
Wäre es dann eine Option mit jemandem aus dem gleichen Business?
Nein.
Das ist jetzt ziemlich schnell gekommen.
Ja, das habe ich auch mehrmals probiert und das ist also, nein, das geht gar nicht.
Wo liegt der Hass begraben?
Ja, das Problem ist einfach, ich produziere ja nicht einfach nur so ab und zu mal so einen Pornofilm. Ich habe ja noch 2 normale Berufe, die aber im Büro sind, auch von Firmen, die nur mit Pornografie handeln. Das heisst, mein Leben ist halt wirklich, also ich lebe die Pornografie sehr intensiv. Und wenn ich jetzt noch eine Partnerin habe, die auch noch aus diesem Business kommt, habe ich alles schon probiert, dann ist es wirklich so, dass man einfach 24 Stunden am Tag nur ein einziges Thema hat. Und ich habe fast eine Krise bekommen, das geht gar nicht.
Über was würden Sie denn lieber mit einer Freundin reden als über Sex und Porno?
Mit einer Freundin würde ich lieber einfach über Gott und die Welt reden, vielleicht auch mal über Politik oder mit ihr halt mal spazieren oder irgend so etwas. Und wenn ich dann schon von Anfang an weiss, also wenn ich jetzt mit meiner Freundin gehe spazieren und sie erzählt mir dann einfach wieder vom letzten Pornodreh, den sie gehabt hat, ist das einfach nicht wirklich eine Bereicherung für mein Leben.
Sie haben mir vor dem Gespräch etwas Spannendes gesagt, und zwar, wenn Sie eine Frau wären, dann würden Sie den Job, den Sie haben, nie im Leben machen. Ich werde über das später noch mit Ihnen reden, da im Fokus auf DRS3. Zuerst aber Musik, wo wir jetzt gerade ein bisschen den Romantiker wieder rauslassen können. Und zwar Amy MacDonald, Troubled Soul. Was verbindet Sie mit dem Titel?
Ja, so viel verbindet mich eigentlich nicht, aber ich finde es ein wunderschönes Lied und das erinnert mich auch an eine relativ gute Zeit.
Bist du vor dem Porno gewesen, während dem Porno, während einer Beziehung?
Die war während einer Beziehung.
Gut, da ist Amy MacDonald im Fokus auf DRS3.
Change your heavy heart, skips a beat.
ist der Fokus auf DRS3, heute Abend mit explizitem Inhalt. Wir reden über Sex, wir reden über Pornos und über das Geschäft mit der Lust. Und das mit dem Winterthurer Pornodarsteller und Produzent Lars Rutschmann. Jetzt haben wir gerade, während das Lied gelaufen ist, haben Sie sich geoutet, Lars Rutschmann, als Gefühlsdussel. Sie sagen jetzt schon ein emotionaler Mensch und haben eine Geschichte angeführt, die ihnen passiert ist am letzten Wochenende an der Erotikmesse Ekstasia zu Basel. Was ist passiert?
Ja, passiert ist jetzt vielleicht fast ein bisschen weit ausgeholt, aber ja, ich hatte dort mitunter zwei Darstellerinnen, ich hatte einen eigenen Stand an dieser Messe. Und die eine Darstellerin, Katie Kaur, so eine recht bekannte mittlerweile, so tätowiert, eigentlich noch interessant, also ein rechter Blickfang. Und ihre Mami ist an die Messe gekommen, zusammen mit einem Fernsehteam. Und ich habe dann mit der Mut von dieser Katie Kaur lange darüber reden. Und ja, das ist mir dann relativ nahe gegangen, weil halt ihre Mutter einfach recht verzweifelt ist ab dem Werdegang von ihrer Tochter. Und das hat mich natürlich insofern wirklich noch getroffen oder auch berührt in dem Sinn, weil ich halt die Katie Kaur entdeckt habe. Das heisst, ich war der Erste, der mit ihrem Pornofilm gedreht hat. Ich war der, der sie eigentlich ins Porno-Business gebracht hat. Und ich habe dann schon auch kurzzeitig ein schlechtes Gewissen bekommen, bis mir dann ihre Mutter dann doch auch erklärt hat, dass der Werdegang anders, also wäre sicherlich nicht anders gelaufen, wenn sie mir nicht begegnet wäre, sondern sie wäre einfach einem anderen begegnet, wo aber dann genau auch mit ihrem Pornofilm gedreht hätte. Und von dem her gesehen, nachdem sie mich dann kennengelernt hat, hat sie gesagt, ich sehe eigentlich noch lieber, dass sie zuerst mit mir in Berührung gekommen sind, als mit jemand anderem.
Mm. Und sie haben eben noch irgendwie private Fotosammlung für ihr genommen?
Ja, genau. Die Mutter hat dann noch private Fotos gezeigt für ihre Tochter, wie sie halt vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Und ja, das habe ich dann, ist mir dann schon auch recht nahe gegangen, weil sie halt einfach wirklich vor 5-6 Jahren eine sehr hübsche, junge Frau war, die so makellos ausgesehen hat. Und heute ist sie halt so ein bisschen, ja, ich sage halt, damals ist sie so ein bisschen on the wild side of life, wenn man sie anschaut. Das ist einfach so, wenn man sich selber nicht mehr spürt, wenn es dann einfach zu heftig irgendwie wird. Und so ist es halt bei ihr tatsächlich heute.
Spüren Sie denn in solchen Situationen irgendein Verantwortungsgefühl?
Ja, irgendwie vielleicht sogar schon noch ein bisschen so, ja.
Und was machen Sie mit dem?
Ja, ich versuche halt dann, also ich rede halt dann mit anderen Leuten über das Thema. In dem Fall habe ich jetzt natürlich auch mit dieser Mutter relativ viel und lang können reden und das hat sich dann eigentlich wieder so ein bisschen relativiert. Aber es ist sicherlich ein außergewöhnliches Erlebnis jetzt irgendwie für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin auch schnell an dieser Erotikmesse. Ich wollte schauen, in was für einem Umfeld, dass sie sich da so tummelt. Und das ist in Basel in der St. Jakobs Arena gewesen und habe mir sagen, es ist also recht trostlos. Also so eine farbige Plastikwelt mit Wühltisch, mit farbigen Liebesspielzeugen, die ein bisschen aussehen wie Wasserpistolen, die man irgendwie zu Mallorca am Strand posten kann. Fetischstände mit Gasmasken, Frauen in billigen Kleidern. Und das an einer Erotikmesse. Jetzt fragen Sie, ist das für Sie Erotik?
Nein.
Was ist für Sie Erotik?
Erotik ist für mich eigentlich, wenn es so ein bisschen stilvoll, elegant und erotisch eigentlich ist.
Ist es das in Ihren Clips,
nein. Ihrer Meinung? Aha, in meinen eigenen Clips. Ist unterschiedlich, würde ich mal sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, ich gebe eigentlich diesen Frauen, die ich die Videos mache, eigentlich die Freiheit, dass sie sich größtenteils so dürfen kleiden, wie sie sich auch gerne kleiden. Und von dem her gesehen, es hat ja, also ist es unterschiedlich. Es hat Frauen, die kommen, die haben das Haus an, wie sie es schön finden. Andere finden, ich habe gerne so Strassenklamotten an. Und die Dritten finden halt, ich bin einfach gerne von Anfang an nackt.
Mhm. Kommen wir noch ein bisschen auf Ihr Business zu reden. Sie haben nach eigener Überschlagsrechnung mit etwa 450 Frauen Sex gehabt. Für viele Männer oder so in jovialen Männerrunden könnte man sagen, das ist vielleicht noch ein Traumberuf, Pornodarsteller. Vielleicht können wir jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen die Illusionen platzen lassen oder einfach in Frage stellen, wie viele Orgasmen sind echt?
Bei mir oder bei den Frauen?
Bei beiden.
Bei mir grundsätzlich all, weil das ist ja halt visuell relativ einfach nachvollziehbar. Bei den Frauen, also zumindest jetzt so aus meiner Dreherfahrung heraus natürlich relativ wenig.
Mhm. An was erkennt man einen gefakten Orgasmus?
Also ich würde jetzt mal sagen, eine Frau schmeckt anders, wenn sie einen Orgasmus gehabt hat.
Da sind wir jetzt gerade bei den Frauen. Woher haben Sie die Frauen, die mitmachen bei Ihrem Film?
Ich würde sagen, bei den Frauen ist es ungefähr so, dass ein Drittel der Frauen tut sich selber melden. Also die sich bei mir irgendwie ein bisschen bewerben. Dann gibt es halt die so ein bisschen vermittelt werden von anderen, also von Berufskollegen. Und einen Teil akquiriere ich selber. Akquirieren.
Was heisst selber akquirieren?
Selber akquirieren heisst...
Fangen Sie gerade an lachen.
Ja, ich hätte gerade so auf dem Wort ein bisschen schmunzeln. Es klingt so technisch. Selber akquirieren heisst so viel, wie es gibt halt so gewisse Modelkarteien, wo sich Models dann eintragen und die tut man halt ein bisschen durchackern und tut halt, man kann meistens so beim Einsatzgebiet ein bisschen schauen, was dann so machen, also klassischer Akt oder Vollakt oder so. Vor allem, wenn sie Vollakt halt dann machen, dann weiss man so ein bisschen, die sind vielleicht ein bisschen freizügiger und dann kann man den Text mal lesen und tut man vielleicht so ein bisschen scheu nachfragen, ob es dann auch offen wäre für Pornografie oder so. Und das funktioniert echt ganz gut.
Also jetzt haben Sie gesagt, wie die Frauen zu Ihnen kommen, was ich mich frage und sich ganz viele andere auch fragen, welche Frauen machen das? Was sind das für Frauen, die sich freiwillig melden, um bei Pornos mitmachen, wo sich anbieten im Internet? Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt?
Quer durch. Also es gibt wirklich einfach alles. Es hat Frauen, also ich habe mit Frauen gearbeitet, die haben also eine zum Beispiel in einem Autohaus gearbeitet, ist glücklich mit ihrem Mann zusammen, hat das Einfamilienhäuschen und so und hat einfach dann gefunden, ich finde die Mischung noch lässig, so ein bisschen, um ab und zu gutes Geld verdienen und auch halt im sexuellen Sachen ausleben, wo ich halt die privat die Heim nicht habe. Das sind so die angenehmeren Frauen in meiner Geschichte jetzt, die ich hatte. Und dann gibt es natürlich so die Berufsdarstellerinnen, die halt einfach, ich sage jetzt mal, wo vielleicht mal Prostituierte gewesen sind und sich dann merken, dass gesellschaftlich ist man so als Prostituierte vielleicht weniger akzeptiert als als Pornodarstellerin, aus welchen Gründen auch immer. Und die sagen sich dann irgendwann, ich drehe jetzt halt Pornofilm. Und das sind halt dann die, wo ich ihr tägliches Brot mit der Pornografie verdienen oder mit dem Sex verdienen. Und die sind am meisten ein bisschen anstrengender zum Arbeiten.
Wieso?
Ja, weil die haben einfach nicht die Lockerheit. Bei denen ist es einfach wirklich so eine Routine, die es halt dann gibt, wo eigentlich eher ein bisschen unerotisch ist.
Aber ist denn das, was Sie machen, nicht auch wahnsinnig routiniert? Ihre Part beim Ganzen?
Total.
Völlig?
ja, ist so. Es fällt mir vor allem in letzter Zeit ein bisschen öfters mal auf, so, dass ich also im Hotelzimmer rein bin mit der Frau und dann denke ich mir so, okay, jetzt fängt es wieder so an. Ja, okay, Stunde habe ich Zeit. Und dann
haben Sie manchmal nicht das Gefühl oder die Lust, sich selber neu zu erfinden? Wir haben am Anfang schon mal darüber geredet. Aber wenn Sie selber merken, ah, es langweilt mich, wie ich da eben in stereotyper Manier mit diesen Frauen Sex habe.
Ja, neu erfinden. Ich weiss auch nicht, das ist mir einfach zu anstrengend, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist so ein bisschen Pascha-Leben irgendwie. Wenn es mir mal so ein bisschen, wenn es so langweilig ist für mich, dann denke ich mir einfach so, ja gut, ich meine, was willst du sonst machen? Du bist jetzt irgendwie da und jetzt hast du gerade Sex mit einer Frau und am Schluss verdienst du mit dem noch Geld, wenn du es wieder fertig hast. Ich meine, so schlimm ist das irgendwie auch wieder nicht und dann, ja, dann geht es dann einmal schon. Aber im Moment, das muss ich ehrlich sagen, ist schon so, dass ich nicht jetzt so den Wahnsinns-Eifer haben und jedes Mal denkst, oh, lässig am Wochenende wieder zweimal Sex mit einer tollen Frau, ich bin jetzt schon, ich will schon am liebsten jetzt schon losgehen. Das hat aber wahrscheinlich eben damit zu tun, dass ich eben eine Freundin habe oder am Kennenlernen bin. Ich merke das halt damals schon, dass meine Bedürfnisse sich einfach dann ganz klar verlagern. Mhm.
Oder es ist vielleicht ein anfangendes Burnout von einem Pornostar.
Nein, so ein bisschen zu einem Burnout geht es noch ein Zeitchen. Aber ich denke, der Weg, dass ich halt irgendwann mal wirklich nur noch in dieser Branche tätig bin, ohne dass ich vor der Kamera muss stehen, ich meine, auf dem Weg bin ich schon, das ist klar.
Mm. Sie sagen, wenn Sie eine Frau wären, würden Sie das nie im Leben machen. Nein, Porno kommt nicht in Frage.
Nein.
Wieso nicht?
Der springende Punkt ist der, dass wenn man Frau ist, die meisten Frauen halt nach einem klassischen Muster arbeiten. Das heisst, die werden beauftragt von Firmen, kommen dort einfach ihren Betrag X über, um so eine Szene zu drehen. Und egal, wie erfolgreich der Film nachher ist oder wie häufig das dann noch weiterverkauft wird oder noch als Best-of neu zusammengeschnitten wird, man kommt nie mehr irgendwie Geld dafür über. Und meiner Erfahrung nach ist einfach die psychische Belastung für eine Frau doch einiges grösser als für die Männer.
Was kommen Sie da mit über? Von den Frauen?
Viel.
Erzählen Sie ein Muster aus. Wir haben da wirklich keinen Zugriff dazu. Sie sind da an bester Quelle, um uns zu erzählen, was in der Psyche von so einer Pornodarstellerin
los ist. Ja, so eine Pornodarstellerin hat im Grunde die gleichen Probleme wie ich vielleicht auch. Aber sie verarbeitet es vielleicht einfach schlechter. Ich weiss es auch nicht genau. Aber eine Darstellerin ist vielleicht auch, entweder hat sie einen Freund, der nicht aus dem Business kommt, dann versteht er sie aber nicht, dann hat sie immer noch Stress daheim. Oder sie hat einen Freund aus dem Business, dann hat sie aber auch Stress daheim, weil sie dann genau die gleichen Probleme hat und nur noch ein Thema hat und deswegen auch fast die Wand aufgeht. Oder sie hat gar keinen Freund und dann geht es ihr psychisch aber auch nicht gut, weil sie niemand hat zum Reden. Und bei mir ist es eben noch häufig so, weil ich recht also einen intimen Rahmen habe irgendwo durch, wenn ich mit diesen Frauen arbeite. Weil
nur sie machen die alles
ich,
selber.
Genau, das heisst, bin nur ich und sie ist im Hotelzimmer und ich mache im Normalfall zwei Videos und dann hat man natürlich immer schön zwischen beiden Videos hat man ein bisschen Zeit zum Plaudern. Und es gibt wirklich relativ viele Frauen, die schütten mir auch wirklich ihr ganzes Herz aus und manchmal denke ich mir, mein Gott, ich will das gar nicht alles wissen. Und trotzdem finde ich es natürlich schön, dass sich die eigentlich so mir eigentlich anvertrauen. Aber da merkt man halt einmal schon sehr stark, wie gewisse Frauen darunter leiden. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es natürlich jetzt bei jeder so ist. Aber es gibt sicherlich einfach Fälle, wo ich eigentlich auch vom Gewissen her irgendwo durch müsste sagen, du solltest vielleicht einfach irgendwie beim Aldi oder der Kasse arbeiten. Das würde dir vielleicht besser gehen dann.
Geben Sie so Ratschläge?
So Ratschläge gebe ich tatsächlich zwischenzeitlich.
Und werden Sie ernst genommen?
nicht immer. Ich glaube, in den wenigsten Fällen, ehrlich gesagt. Aber ich hatte durchaus auch schon Fälle gehabt, wo sich, durchaus mal einen Fall gehabt, wo sich zum Beispiel eine 18-Jährige mit mir beworben hat. Und ich habe mit ihr so lange darüber geredet, bis ich ihr klar machen konnte, dass die mit 18 und nicht abgeschlossener Lehre vielleicht doch gescheiter zuerst eine Lehre abschliessen sollte. Und habe ihr gesagt, ich hänge einfach rein aus Gewissenskonflikt mit ihr nicht arbeiten.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie treten da so als verständnisvoller Pornoproduzent auf, mit Gefühl, mit Empathie, wie häufig verliebt sich dann eine von Ihren Darstellerinnen in Sie?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, da ich ja nicht so ein Adonis bin, passiert das ja glücklicherweise nie. Nein, es ist schon passiert.
Ist
aber
schon
ja, also richtig verliebt ist eigentlich nur eines passiert. Und dann hat man halt noch so zwei, drei Mal, gibt es halt einfach so die Situation, wo man sich einfach extrem sympathisch ist, wo man schon merkt, dass man eigentlich mehr würde empfinden. Aber dort ist es halt dann eigentlich so, dass man einfach, also vor allem ich, dass ich dann einfach halt irgendwie muss sagen, okay, das lasse ich lieber irgendwie bleiben. Weil das bringt es irgendwie nicht. Erstens wohnen die ja schon viel zu weit weg. Zweitens eben arbeiten sie in einer Branche, wo ich gar nicht will, dass meine Freundin von denen herkommt. Und drittens geht es ja professionell gesehen darum, dass ich mit ihr Videos drehe und nachher ist das Thema eigentlich erledigt.
Was mich jetzt noch erstaunt, dass Sie beim Grund, wieso dass Sie das als Frau nicht würden machen, gar nicht erwähnt haben von dem Frauenbild, das vermittelt wird in der Pornografie.
Ja, das Frauenbild, das ich darum vermittle, ist jetzt nicht so schlecht.
Welches vermittelt Sie Ihrer Meinung nach?
Also, ich habe mich zwar jetzt das letzte Mal belehren, aber eigentlich habe ich immer gesagt, ich will Filme machen, wo Mann und Frau auf Augenhöhe sind. Ich habe mir allerdings vor zwei Wochen sagen lassen, das sei bei mir auch nicht der Fall. Ich sei einfach so ein Basche, der gar nichts gemacht.
Ja, ich kann schnell ein Zitat zu einem von Ihren Filmen vorlesen, wo jetzt wird sehr explizit, schnell den Kindern die Ohren zuheben, falls die noch zulassen. Angie, eine analgeile Ficksau aus Hamburg, lässt sich von mir anal besteigen und besamen. Die Sau hatte ein echt fickgeiles Arschloch.
Ja, eben,
ist
nicht
ist
so
Augenhöhe.
Ist
für mich nicht auf Augenhöhe, muss ich sagen. Nein, was ist, also... Was sagen Sie als Lars Rutschmann jetzt zu so etwas, wo ja unter dem Namen Michael Ryan passiert? Da muss Ihnen ja als gefühlvoller Mann muss Ihnen ja da den Rest geben.
Nein, es ist immer noch die Mischung. Im Endeffekt mache ich es ja nicht, weil ich mit die Frau heiraten will, sondern im Endeffekt geht es darum, dass ich meine Filme produzieren und nachher verkaufen. Das heisst, ich will Geld mitverdienen. Das heisst, ich muss ja auch den Weg oder den Ton finden, den der Konsument anspricht, damit er die Filme nachher auch kaufen
kann. Ich will nachher mit Ihnen noch darüber reden, warum das beim Sex dass es so häufig um Macht geht. Das ist auch der Satz, den wir jetzt gerade gehört haben, das ist ein Ausdruck von Gewalt, von Macht irgendwie. Da geht es darum, eine Frau zu besitzen. Was das da genau los ist und wie das vor allem auch vielleicht auf uns Konsumenten kann überschwappen oder wie fest das Pornografie Gesellschaft beeinflusst, können wir nachher gerade besprechen, aber zuerst nochmal einen Musikwunsch. Katie Tunstall mit «Funny Man». Was hat es mit dem Lied auf sich?
Sehr gut. Ja, es hat mal in Winterthur, wo ich herkomme, hat mal ein Kollege von mir eine eigene Bar aufgemacht und dort hat es recht eine lässige Bardüse gehabt, die er geschaffen hat. Und durch ihren Tipp bin ich eigentlich auf die Katie Tunstall gekommen. Das erinnert mich eben auch an so eine richtig, richtig gute Zeit in meinem Leben. Aber richtig gut.
Was heisst richtig gut? Das sagen Sie jetzt so bedeutungsschwanger?
Es ist einfach, es ist noch schwierig zu erklären. Es ist einfach wirklich so eine Zeit gewesen, wo ich meistens bis am Morgen um 5 in der Bar reingehockt bin, bis ich einmal rausgerührt worden bin, weil sie haben will schliessen. Und es ist einfach so eine unbeschwerte, lässige Zeit gewesen. Locked inside your head, do you realize the things you said never made sense? We can sit here and laugh, but we don't know the half of it in your defense. We've been talking a while, and it seems to me each time you smile, lights are coming on. But they don't burn too strong, and they won't stay for long, and then
Katie Tunstall bei DRS3 mit Funny Man. Im Leben von meinem heutigen Gast im Fokus dreht sich alles um Pornografie. Es ist der Lars Rutschmann, Pornoproduzent, Pornodarsteller und angestellt in einem Erotikvertrieb. Bevor wir darüber reden, was Pornos mit uns anstellen, Lars Rutschmann, noch schnell ein paar Fakten. Mehr als ein Drittel vom ganzen Datenverkehr im Internet hat mit Pornografie zu tun. Fakt 1. Fakt 2. Jede 4 Suchanfrage ist eine Pornosuchanfrage. Früher hat man Pornografie müssen suchen, heute kommt man fast nicht mehr drum herum. Haben Sie manchmal eine Überdosis von dem Ganzen?
Total.
Und dann, was machen Sie?
Was ich dann mache? Ja, dann telefoniere ich mit den Kollegen oder so und versuche halt irgendwie mit ihnen vorzugehen und einfach mich abzulenken. Ich mag mich erinnern, so zu meiner Anfangszeit, wenn ich halt mit meinen Kollegen fort bin, dann haben die den ganzen Abend mich immer angeschaut. Ich muss sagen, komm, erzähl irgendetwas von dir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey Mann, du bist irgendwie Dachdecker, erzähl mir irgendwie von deinem letzten Dach, wo du gedeckt hast. Das ist für mich viel erholsamer, als wenn ich dir die ganze Zeit von dem huren Grümpel erzählen muss, wo du ja die ganze Zeit konsumierst zuhause. Ich komme deswegen mit dir fort, weil du Dachdecker bist und nicht, damit ich dir aus meinem Leben erzähle. Und heute ist das eigentlich so, dass meine guten Kollegen das wissen und dann, es wird auch nie wirklich zum Thema. Mm. Selten. Also ich sage mal, das Thema Pornografie ist etwa so präsent, wie es halt bei normalen Männern auch ist. Ich meine, irgendwann redet man einmal so ein bisschen darüber, macht so seine Witze und so, aber es ist selten mehr, dass es jetzt auf mich bezogen ist.
Ja. Es ist ja im Moment recht schwierig, mit Erotik und Pornos Geld zu machen. Der Sündenbock heisst YouPorn, wo man seit 2006 kann, gratis Pornografie anschauen, konsumieren. Wie spüren Sie die Konkurrenz?
Gar konkret? Nicht. Also es ist keine Konkurrenz, es ist ein hervorragendes Werbemittel.
Das heisst, Sie laden Sachen auf YouPorn auf?
Also jetzt nicht bei YouPorn, aber ich lade auf andere Seiten, die ähnlich sind, lade ich selber Sachen auf, halt Muster, die nachher verlinkt sind zu meiner Seite. Und das ist eigentlich recht eine gute Maschinerie, um Besucher auf die eigene Seite zu holen.
Ich kann eben nicht nachvollziehen, wer dann Geld ausgibt für Pornografie, wenn es sie gratis gibt.
Der springende Punkt ist der, wenn Sie zum Beispiel auf YouPorn gehen, haben Sie im Endeffekt einfach immer die gleichen Videos. Das heisst, irgendwann wiederholt sich das Ganze einfach ganz extrem. Und der Pornokonsument in der heutigen Zeit, der halt noch Geld ausgibt, gibt es halt viele, die einfach eine gewisse Nische haben, die sie halt für sich entdeckt haben. Und ich denke, mir sind das einfach viele Kunden, die jetzt halt irgendwie so ein bisschen finden, ja, da der Michael Ryan aus der Schweiz, den finde ich noch lässig und so. Und ich habe extrem viele Kunden, die zum Teil schon seit 2007 oder 2008 wirklich monatlich das Membership bei mir verlängern. Das hat das Kunden, die dann seit 4 Jahren sind die permanent dabei.
Aber bei Ihnen gibt es auch immer das Gleiche. Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, Sie langweilen sich fängs über sich selber.
Ich langweile mich auch über mich selber, aber ich konsumiere sie ja nicht selber. Das heisst, für denjenigen, der sie ja konsumiert, der hat dann trotzdem alle 2-3 Wochen so hat er wieder eine neue Frau auf meiner Seite, die er sieht und der orientiert sich halt an dem.
Reden wir über den Umsatz. Man geht in der Schweiz von einem Umsatz aus von 50 bis 100 Millionen pro Jahr. Da gibt es unterschiedliche Angaben, weil es nicht so einfach ist, zu berechnen, was alles dazugehört und was nicht. Wie gross ist Ihr Anteil daran?
Ja, wie gross ist auch mein Anteil daran? Keine Ahnung.
Das glaube ich Ihnen nicht. Sie müssen am Schluss, Sie müssen Ende Jahr eine Steuererklärung ausfüllen.
Ja.
Müssen dort Angaben machen.
Ja.
Sie sind offenbar einer, der sehr transparent über das redet, was er macht. Darum sind Sie jetzt sicher auch einer, der uns Zahlen liefern können. Dass man sich das jemandem vorstellen kann. Wie viel verdient der Michael Ryan, der Lars Rutschmann, mit seinen Pornos?
Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber genug auf jeden Fall.
Sie könnten mir gerne sagen, dass Sie es nicht sagen wollen, aber keine Ahnung. Das nehme ich
beides.
Ihnen nicht ab.
Also wenn ich es würde wissen, würde ich es auch nicht sagen. Aber ich weiß es auch wirklich
gut,
nicht.
Gut, er will es nicht sagen, wir lassen es so stehen. Frage, die ich mir stelle und die sich auch andere stellen, was hat die Pornoisierung für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft? Also man kann immer wieder hören, Pornos zerstören Beziehungen. Können Sie das nachvollziehen?
Nein. Wieso soll ein Porno Beziehung zerstören?
Weil der Porno eine sexuelle Realität vorgaukelt, die im Bett schlussendlich nicht so ist, beziehungsweise die nicht den tatsächlichen Bedürfnissen von Mann und Frau
okay.
entsprechen.
Ich finde es immer interessant, dass ich das immer wieder höre, aber verblüffenderweise sind das immer Frauen, die mir das sagen. Mhm. Weil Männer sehen das immer völlig anders. Ich sage immer so, nein, stimmt doch nicht. Mhm. Das weiss ja jeder, dass das nur eine Illusion ist. Also ich glaube, Frauen sind da sehr auch festgefahren in dieser Illusion, dass sie immer meinen, das sei so.
Offenbar sind Frauen damit konfrontiert, dass Männer heimkommen und den Porno nachspielen.
Glaube ich nicht.
In Studien, die gemacht worden sind, im soziologischen Bereich, im psychologischen Bereich, hört man genau das.
Ja, aber Studien sind dann in meinen Augen wiederum Theorien.
die aber basieren auf tatsächlichen Auskünften.
Also das ist so das Thema, das ist auch wirklich relativ mühsam, mit Frauen über die Thematik ernsthaft können zu reden, das geht nicht. Weil
was
Frauen sind
ernsthaft?
Neutral, von einem neutralen Punkt aus. Frauen sind immer extrem festgefahren. Das habe ich jetzt wirklich auch das letzte Mal wieder gemerkt. Das ist immer so, ja, aber das ist so. Und dann frage ich mich immer, warum kommt eine Frau auf die Idee, dass es einfach so ist? Ja, es gibt Studien dazu.
Weil es die Erlebniswelten so sind. Weil man es so erlebt.
Redet sie aus eigener Erfahrung?
Nein.
Ja, eben. Woher, wenn sie es dann wissen? Sie lesen jetzt irgendwo von einem Zettel, lesen sie das und dann das jetzt eigentlich weitergeben. Woher, wenn sie wissen, dass es das wirklich so ist? Wie viele Frauen haben sie gefragt, jetzt selber? Wahrscheinlich keine, außer die Recherche, die sie gemacht haben.
Der Punkt ist ja, da werden Rollenbilder vorgezeigt, die suggerieren, so muss man sein und so muss man sein. Also, es wird suggeriert, Frauen finden das grösste der Gefühle, wenn der Mann ihnen ins Gesicht ejakuliert. Oder Frauen finden Analverkehr grossartig.
Ja, dann schauen sie einfach diesen Film.
Ich habe ihr Material angeschaut.
Ja, wenn sie aber anders
Sendung.
Ja, sie können ja auch andere Filme anschauen, die anders rumlaufen. Und dann würde die Theorie schon nicht mehr stimmen.
Man sieht, Männer sind omnipotent. Die mögen rammeln, was das Zeug hält. Der Martin Schoch vom Männerbüro Basel, der hat in einem Artikel von der Zeit, dass er so auf den Punkt gebracht, was Pornos zeigen kann, ein Mann mit seinem Schnäbi privat kaum ausleben. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie Einfluss nehmen auf die Sexualität von denen, die Sie schauen?
Das ist mir schon bewusst. Allerdings muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt überlege an mein Privatleben, also ich meine, wenn es wirklich um den Sex als solches geht, würde ich nicht unbedingt sagen, deswegen gibt es so wahnsinnig anders, rein vom Physischen her. Also vielleicht hat halt der nette Herr Schoch einfach auch Männer gefragt, die vielleicht einfach impotent sind.
Aber das ist ja genau das, dass man jetzt genau so, wie Sie jetzt sagen, wieder sagen, wenn man das nicht vollbringen kann, was in diesen Filmen gezeigt wird, dann ist man impotent.
Ja. Interessante Theorie zwar, aber...
Haben Sie jetzt gerade gebracht? Sie haben die jetzt gerade entwickelt?
Ja, ich habe nicht so gemeint impotent, aber ich weiss, was Sie meinen, ja.
Das Thema, das wir vorher schon besprochen haben, mit dieser Gewalt oder Brutalität und Aggressivität in Pornos. Können Sie mir das noch ein bisschen erklären? Warum ist für Männer, ich glaube wirklich, wir führen jetzt da eine Mann-Frauen-Diskussion, warum ist für Männer Sexualität, zumindest in Pornos, so stark gekoppelt mit Dominieren, mit Macht, mit Aggressivität? Wo ist da? Was geht da ab in der männlichen Triebzentrale?
Gut, was die Aggressivität anbelangt, muss ich jetzt irgendwie passen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich sage nicht unbedingt der, der aggressiv ist, ehrlich gesagt. Aber die Macht ist halt schon... Also ich
zitiere also wieder den Satz, man könnte besser...
Ja, der hat ja nichts mit Aggressivität zu tun.
Verbale Aggressivität,
ja,
verbale Gewalt. Es ist etwas Dominierendes.
Dominierendes ist auf jeden Fall. Aber ich denke, das hat dann wiederum damit zu tun, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in der Pornografie gibt es einfach den einen Raster. Und der eine Raster ist halt einfach so, dass im Grunde genommen... Ich sage es jetzt mal ziemlich derb, dass halt der Mann die Frau fickt und nicht die Frau den Mann. Das heisst, der Mann ist der halt führt, der Mann ist halt auch der, der das Zeug auch primär konsumiert. Das ist auch so. Und der Mann steht scheinbar einfach drauf, wenn er irgendwie auch verbal halt einfach irgendwie kann führen und nicht nur vom Physischen her.
Finden Sie das wichtig, dass man das weiter transportiert, die Rollenaufteilung? Oder was haben Sie für eine Einstellung dazu?
Nein, aber für mich geht es ja darum, ob ich Geld verdiene oder nicht. Und wenn ich Geld verdiene, dann ist es halt einfach so, dass ich mich entweder dem Raster anpasse und halt sage, okay, das ist die sichere Art zum Geld verdienen. Ich sage nicht, das ist die richtige oder die gute. Aber das ist die sichere Art zum Geld verdienen. Oder sage ich mir, ich will es anders probieren, aber habe dann vielleicht einfach das Risiko, dass es unter dem Strich dann einfach ein Minus gibt. Mhm. Vielleicht wäre diese Art jetzt rein moralisch gesehen besser, das kann sein.
Ich frage mich einfach, Sie kommen auf der einen Seite so über als total verständnisvoller Schmusebär und auf der anderen Seite sind Sie der, der alles macht, um den Kundenbedürfnis zu entsprechen. Müssen Sie dann da auch über Ihren Schatten springen?
Logisch muss ich da über meinen Schatten springen.
Und wie ist das?
Das ist irgendwie nicht eine wirkliche Frage für mich, weil ich eben mir und überlege, aus was für Beweggründen mache ich es. Und da komme ich einfach zum Resultat, dass ich mir und sage, es gibt wahnsinnig viel Pornografie auf dieser Welt, es wird wahnsinnig viel produziert. Wenn ich jetzt eine andere Pornografie produziere, wird das die Welt auch nicht beeinflussen. Das heisst, es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt die so mache, dass ich eigentlich muss in meinen Schatten springen muss oder ob ich sie anders machen würde, weil es verändert überhaupt nichts. Nur der Case für mich ist der, entweder verdiene ich kein Geld oder ich verdiene Geld. Und darum nehme ich halt den Weg, so ehrlich bin ich, wo ich halt Geld verdiene.
Aber Sie werden sich ein Stück weit untreu.
Selbstverständlich, ja.
Sie könnten einfach sagen, ich werde Landschaftsgärtner, dann muss ich mir nicht mehr untreu werden.
Ja, das wäre eine Option. Ich glaube, meine Mutter hätte extrem Freude, wenn ich auf sie höre jetzt.
Nein, wieso verlassen Sie das System nicht, wo Sie eigentlich mit einem Teil von sich nicht ganz gut heissen können? Das nimmt mich schon ein Wunder.
Weil es eben keinen Grund gibt, um das für mich zu verlassen, weil ich ja trotzdem bei allen Zweifeln, die ich hätte, oder auch bei allen Überlegungen, die ich mache, immer an den Punkt komme, wo ich muss sagen, ich will Geld verdienen. Und damit ich auf sichere Art Geld verdienen kann, nehme ich halt den Weg.
Ja, aber Sie könnten auch in einem anderen Business Geld verdienen, ohne dass Sie müssen der Frau als analgeile Fixau bezeichnen.
Sie meinen ein grundsätzlich anderes Business?
Ja.
Ja, diese Frage haben wir auch schon ein paar Mal gestellt. Da geht es dann wiederum darum, dass ich halt einfach die Faszination von der Pornografie als solches ist einfach sehr interessant. Das heisst, so der ganze Background, was dazu gibt, mit dem Lizenzhandel, mit den Synchronversionen, mit dem Assistenz machen und so.
Was würde in Ihrem Leben bleiben, wenn man Pornografie daraus rausstreichen würde? Jetzt, im Moment.
Was dann würde bleiben? Mhm. Dann würde bleiben eine riesengroße Schallplatte und CD-Sammlung zuhause. Dann würde ich glaube, ich würde in einem Musikladen arbeiten.
Ja.
Das wäre so, ja, ich würde sagen, so mein Traumjob.
Der traumiger Traumjob als Pornoproduzent sein?
Ja, wenn man total Vorteile und Nachteile und Einflüsse mitrechnet, dann schon, ja.
Sie leben nicht Ihren Traum, Herr Rutschmann.
Ich weiss. Aber mit dem muss ich jetzt halt leben.
Es klingt aber schon ein bisschen, wie wenn es eigentlich ein bisschen eine Last wäre, was Sie da machen.
Ja, es ist unterschiedlich. Ich muss Ihnen sagen, als ich angefangen habe, vor 7-8 Jahren, habe ich natürlich am Anfang natürlich wahnsinnig lässig gefunden und sind alle Leute gekommen und haben dann gesagt, oh, bist du der Geilste und so. Und ich immer dachte, ja, ich weiss und so, ich bin es auch. Und ich habe es wirklich wahnsinnig geil gefunden irgendwie und habe mich wahnsinnig geil gefunden und mein Leben unglaublich geil gefunden. Und heute ist es irgendwie so, dass natürlich zum einen ist es so ein bisschen eine gewisse Routine eingekehrt, wie das halt immer ein bisschen ist. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich habe natürlich auch nie mir überlegt, was das für Folgen für mein Leben wird haben. Das heisst, als ich angefangen habe, habe ich sicherlich auch nie überlegt, was das zum Beispiel für meine Eltern wird bedeuten, wenn sie darauf angesprochen werden. Meine, heute ist mir natürlich total bewusst, dass meine Eltern das sicherlich nicht lässig finden, wenn sie darauf angesprochen werden, was ihr Sohn macht. Und das Problem natürlich, das bleibt, ist einfach das mit der Partnerin. Weil das Problem, irgendwie weiterhin Film zu drehen und dabei eine Partnerin zu finden, das ist eigentlich fast nicht möglich. Aber auch wenn man dort aufhört und die Partnerin dann einfach sich vor Augen führt, dass ihr Partner einfach schon in so vielen Filmen mitgedreht hat und schon so viele Frauen gehabt hat, dann kommen dann viele und sagen dann, du, sorry, ich komme halt mit deiner Vergangenheit nicht klar. Und das ist natürlich etwas, wo ich heute nicht nochmal rückgängig machen kann. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich ab morgen den gleichen Beruf nochmal wählen würde, dann würde ich Ihnen sagen, nein, und dann würde ich einen anderen Weg einschlagen.
Mm. Bereuen Sie es?
Bereuen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde es nicht nochmal machen.
Ich habe ganz zum Schluss noch ein paar Kurzfragen an Sie, mit bitte um kurze Antworten. Ein guter Grund zum Zocken abhalten beim Sex?
Kalte Füße.
Ein überschätztes Sexspielzeug?
Dildo.
Ein unterschätztes?
Penis.
Der grösste Porno-Irrglaube?
Der grösste Porno-Irrglaube, ja. Dass jährlich 50 Milliarden Dollar umgesetzt werden.
Was ist schlechter als ein mieser Porno?
Ein mieser Horrorfilm.
Und was ist besser als guter Sex?
Schöne Stunde, das Zweite.
Danke vielmals, Lars Rutschmann, für den Besuch.